Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und in dieser Episode spreche ich mit Autorin Britta Rotsch. Sie hat als Schülerin der Oberstufe erlebt, was es bedeutet, wenn eine Lehrkraft ihre Macht missbraucht und ihre Schutzbefohlenen manipuliert und emotional abhängig machen will. Britta möchte mit ihrer Geschichte Bewusstsein schaffen und hat auch andere Geschichten betroffener Personen gesammelt, von denen sie uns heute erzählt. Wie aber können Eltern ihre Kinder für eine solche Form der Grenzüberschreitung sensibilisieren? Und wie kann vorgegangen werden, wenn es tatsächlich zu solchen Vorkommnissen kommt? Das und mehr erfahrt ihr in dieser Folge. Dann würde ich sagen, herzlich willkommen im Echte Mamas Podcast, liebe Britta. Ich habe dich im Intro schon mal kurz angekündigt, aber sag doch bitte unserer Community selber nochmal, wer du bist und was du so machst.
Hallo, danke für die Einladung erstmal. Also ich bin Britta, ich bin Journalistin und Autorin, habe jetzt ein Buch geschrieben über Machtmissbrauch in der Schule und habe jetzt noch die Ausbildung zur Psychotherapeutin begonnen.
Und das ist auch ein ganz, ganz spannendes Thema, das ja auch mitunter von deinem Verlag hier vorgeschlagen wurde. Und wir haben natürlich gleich gesagt, wir wollen da unbedingt mit dir drüber sprechen, weil du hast ja nicht nur deine Geschichte in deinem Buch verarbeitet, sondern auch viele andere Geschichten. Aber mich würde erstmal vorab interessieren, warum und wann hast du beschlossen, deine Erfahrung in einem Buch zu teilen? Weil es ist ja jetzt doch schon eine ganze Weile her, dass du die Erfahrung gemacht hast.
Das stimmt. Das war eher auch ein Prozess tatsächlich. Ich habe immer wieder Leuten davon erzählt und 2020 habe ich meine Ausbildung an der Reportageschule gemacht zur Journalistin. Und da sollten wir Ich-Geschichten erzählen, also Geschichten, die uns irgendwie bewegt haben früher. Und da ist mir eben meine Lehrergeschichte in den Kopf gekommen und die habe ich erzählt. Und da meinten die Leute, ja, schreib dir doch auf, das klingt voll wichtig und interessant und es gibt bestimmt noch einige, die auch dieses Thema haben. Und dann bin ich eben mit dem Zeitmagazin in Kontakt gekommen und habe es dann aufgeschrieben. Und dann habe ich nochmal ein Feature zum Deutschlandradio gemacht und mir haben immer mehr Leute dann geschrieben, dass es ihnen eben auch so geht. Und dann letztendlich weiß ich gar nicht mehr, ich bin mit einer Bekannten irgendwie spazieren gewesen, die meinte so, schreib doch ein Buch. Und immer wieder mehr Leute haben sich einfach gefragt, warum ich nicht ein Buch dazu schreibe. Und dann dachte ich, naja, okay, warum eigentlich nicht? Und ja, so war das eigentlich, so kam es zustande.
Dann wird uns natürlich jetzt mal brennend interessieren, was ist denn deine Geschichte?
Wie lang kurz soll ich dir erzählen?
Du, so lang du magst. Wir haben Zeit.
Okay. Okay, also es beginnt eigentlich in der 12. Klasse. Die letzten 2 Jahre, kurz vorm Abitur, war ich in meinem Deutschkurs, war sozusagen mein Hauptfach. Und da war eben mein Lehrer, der war damals 58 Jahre alt, verheiratet und hatte 2 Kinder in meinem Alter. Und der hat immer wieder merkwürdige Dinge gemacht. Aber ich erinnere mich daran, dass er mal so mit seiner Digitalkamera so Fotos von uns SchülerInnen irgendwie gemacht hat. Wir hatten eigentlich alle nicht so richtig Lust. Und dann irgendwie am Abend oder einen Tag später oder so habe ich irgendwie eine E-Mail von ihm bekommen mit diesem Bild im Anhang. Und dann stand nur dabei, du bist wunderschön. Und das war's. Und das war sehr irritierend. Und dann habe ich gleich meine Freundin angerufen, die auch in diesem Kurs war. Und sie meinte, sie hat gar nichts bekommen. Und das war für mich echt richtig merkwürdig. Und dann war ich am nächsten Tag in der Schule und wir hatten eine Doppelstunde Deutsch. Und mir war das Ganze so, so unangenehm. Und so hat das eigentlich alles angefangen. Er hat immer so getan, als sei nichts, hat mich aber auch total bevorzugt irgendwie und hat mir dann immer mehr E-Mails geschrieben, auf die ich dann auch eingegangen bin, hat mir halt Komplimente gemacht, wie klug ich nicht sei und was nicht, wie toll ich nicht seine Träume deuten könnte. Und er hat sich halt sehr viel für so psychologische Sachen interessiert, weil er es auch studiert hat. Und ich fand das sehr anziehend, weil ich damals nicht so eine gute Beziehung zu meinen Eltern hatte. Und er war so ein bisschen so wie der Vater, den ich nie hatte. Also klingt halt irgendwie voll gemein, wenn ich denke, mein Vater hat das. Aber ein bisschen war es halt einfach damals so. Und mich hat das sehr angezogen, dieses Intellektuelle. Und dass der mir halt Komplimente macht und da irgendwie so eine irgendwas in mir füllt, was ich halt nicht hatte, aber gebraucht habe. Und habe mich aber immer sehr ambivalent gefühlt. Er hat mir immer weiter geschrieben und dann auch, dass er sich in mich verliebt hat, dass er sich mit mir treffen möchte. Und ich habe immer wieder gesagt, hey, wir sind Lehrerin, Schülerin. Und er ist immer wieder über diese Grenzen drüber gegangen. Und das Ganze ging sehr, sehr lange Zeit, auch weit über diese Abi-Zeit hinaus. Er hat mir dann noch bis in mein Studium reingeschrieben und eigentlich bis 2019 und 2020 habe ich ihm dann geschrieben, dass ich gerne diese Geschichte erzählen werde und seine Perspektive würde mich halt doch dazu irgendwie interessieren, ob ich die Einzige war, warum er das gemacht hat. Und dann kam halt nichts mehr und das war sehr ungewöhnlich, denn er hat mir immer gleich zurückgeschrieben, auch Jahre später noch. Und ja, so ist das dann irgendwie alles entstanden und ja, wurde auch immer sexualisierter einfach diese Geschichte, dass er sich irgendwie meinen Körper nackt vorgestellt hat und irgendwie ganz komisch. Und ich bin aber auch so reingeschlittert, weil ich ja mitgemacht habe ein bisschen. Und deswegen hat mich das Ganze, glaube ich, auch so ein bisschen beschäftigt und habe ich es auch nicht anderen Leuten erzählt, weil ich mich halt geschämt habe und weil ich auch nicht wusste, was die Konsequenzen für mich sein werden. Weil ich wollte ja unbedingt Psychologie studieren und weißt du, in Deutschland ist der NC ja sehr, sehr hoch dafür. Das heißt, ich konnte mir auch nicht erlauben, irgendwelche schlechten Noten dafür dann zu kassieren, weil ich wusste ja nicht, was die Konsequenz ist, wenn ich jetzt jemandem sage, ich habe da irgendwie auch mitgemacht. Heute weiß ich natürlich, dass es keine Konsequenzen geben würde, aber damals eben nicht, weil damals gab es jetzt auch noch nicht irgendwie so diese ganze MeToo-Geschichte und dass man weiß, was Grenzen sind und wie man da drüber geht und ja, und letztendlich habe ich nie wieder jetzt mit diesem Lehrer gesprochen und ihn auch nicht getroffen oder so, aber weiß auch nicht, ob er von diesem Buch weiß.
Das ist auf jeden Fall eine super spannende, aber natürlich auch schockierende Geschichte, weil du schreibst ja auch in deinem Buch, das könnte im Prinzip jeder Schwester, Tochter, Nachbarin, was auch immer passieren. Und tatsächlich passiert sowas, glaube ich, auch häufiger, als man denkt. Also das hast du wahrscheinlich auch bei dem Zuspruch, den du dann bekommen hast auf deine Interviews, die da entstanden sind, hast du das ja auch gemerkt. Und daraus sind ja auch mehrere Geschichten in deinem Buch auch entstanden. Da würde ich gern später nochmal drauf kommen. Mich würde an der Stelle interessieren, es war ja im Prinzip erstmal, dass du gesagt hast, du gehst da so ein bisschen drauf ein, weil dir deine Noten wichtig waren. Jetzt ging das ja aber ganz weit darüber hinaus. Hattest du dann nicht auch das eine oder andere Mal, also ich gehe jetzt einfach mal ganz pauschal von mir jetzt aus im Studium, weiß ich nicht, da lernt man vielleicht auch dann neue Leute kennen oder vielleicht dann auch mal einen Freund kennen oder hat vielleicht einen Freund oder eine Freundin. Hast du da nie mit jemandem dann drüber gesprochen beziehungsweise mal den Gedanken gehabt, ah, irgendwie geht es jetzt nicht mit dem einher, was ich hier jetzt im Studium an Beziehung erlebe, weil das war ja im Prinzip auch eine Art Beziehung, oder?
Ja, ich finde es zwar komisch, das zu sagen, aber ja, es war eine Art von Beziehung natürlich. Ich habe mich damals meiner besten Freundin anvertraut und eben einer aus der Klasse. Die wussten das schon. Und ich hatte damals aber jetzt nicht irgendwie schon sexuelle Kontakte oder so mit Jungs in meinem Alter. Und ich weiß auch noch, ich habe neulich mit meiner besten Freundin darüber gesprochen. Sie meinte, du hast auch damals gesagt, irgendwie interessieren dich jetzt Jungs in unserem Alter irgendwie auch gerade überhaupt nicht. Also anscheinend habe ich mich auch angezogen gefühlt, eben zu etwas älterem, reiferem. Und hatte da dann auch gar nicht so eine richtige Lust, jemand anderen vielleicht auch kennenzulernen. Ich erinnere mich aber, dass ich trotzdem auch schon für so Mitschüler geschwärmt habe. Also dass es nie so was Sexuelles von mir aus war für diesen Lehrer. Und später dann zu Uni-Zeiten habe ich dann ja auch meinen ersten Freund einfach gehabt und habe gemerkt, dass das was ganz anderes ist. Und deswegen ging es, glaube ich, auch nicht nur um diese schulische Leistung, sondern eher um dieses, dass der meinen Selbstwert halt so ein bisschen auffüllt. Darum ging es halt. Und das kannte ich halt, das konnte ich mir, glaube ich, nur von einem Erwachsenen holen, eben auf dieser Elternbeziehung.
Ich finde es total spannend und vor allem, wenn man von so einem Machtmissbrauch spricht, also bei dir ist es jetzt ja auch ein ganz klarer Fall, wie das vonstatten gegangen ist, aber was hast du denn jetzt auch durch deine Recherche alles rausgefunden, wenn wir von so einem Machtmissbrauch durch Lehrkörper sprechen? Was ist damit gemeint? Also welche Arten gibt's da?
Also es gibt schon so eine bestimmte Struktur, der man folgen kann, so ein Muster. Und so war das auch bei mir. Also mein Lehrer hat ja über E-Mail Kontakt zu mir aufgebaut, auch emotional eine Verbindung geschaffen, dass ich auch nicht mehr so richtig rausgekommen bin. Man nennt das im Fachwort Grooming, also die Herstellung übers Internet. Und das ist ja heutzutage eigentlich noch viel, viel leichter, weil ja auch viele Schüler und Schülerinnen WhatsApp-Kontakte haben, sind in irgendwelchen Lerngruppen, wo die Lehrer irgendwelche Hausaufgaben reinstellen. Das haben ja auch ganz viele Protagonistinnen geschildert, dass so eben der Kontakt zu den Lehrkräften überhaupt zustande gekommen ist. Und dann versuchen sie halt irgendwie da zu sein für einen erstmal so freundschaftlich und schreiben sie dann irgendwie noch am Abend oder sonstiges. Und so entsteht halt natürlich eine Nähe, die SchülerInnen auch nicht kennen, die sie irgendwie auch gut finden, die sie aber auch irgendwie verwirrt. Das ist so die eine Sache, wie das entstehen kann. Dann gibt's aber auch ganz viel, dass zum Beispiel in Theatergruppen oder halt außerschulische Aktivitäten, dass da etwas hergestellt wird. Das hat nur, habe ich dann auch irgendwie nochmal recherchiert, der Fall Macron mit seiner Ehefrau, die ja auch wesentlich älter ist, die haben sich damals auch in der Theatergruppe kennengelernt. Und diese Fälle habe ich immer wieder erzählt bekommen, dass es halt engagierte Lehrer sind, die ja in irgendwelchen Musikgruppen versuchen, da auch wieder Nähe herzustellen, die irgendwie über Hobbys sprechen, über die Zukunft sprechen, sich halt austauschen, dass sich halt die SchülerInnen irgendwie gesehen fühlen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Variationen, wie das eigentlich anfängt. Und das Wichtige ist halt dabei, dass sie halt versuchen, eben diese Nähe herzustellen. Und so fängt es dann eben langsam an. Die SchülerInnen vertrauen dir und du kannst halt immer mehr Grenzüberschreitung machen, immer mehr drüber gehen. Und das ist halt das Gefährliche sozusagen daran.
Du hast jetzt gesagt, es fängt mit der Kontaktaufnahme im Prinzip an. Jetzt nur mal ein wirklich ganz banales und anderes Beispiel aus meiner Schulzeit. Wir haben zum Glück solche Geschichten bei uns an der Schule nicht erlebt. Aber wir wussten, es gibt einen Lehrer, der gibt gute mündliche Noten, wenn die Mädchen Miniröcke tragen.
Ja,
das ist kein Scherz.
Ja,
und da ist jetzt halt einfach die Frage, wo fängt sowas überhaupt an und wo hört jetzt in Anführungszeichen der Spaß dann auch wieder auf?
Ja, also das erstaunt mich überhaupt nicht. Das ist etwas, was ich aus meiner eigenen Schulzeit kenne, was ich immer wieder von Menschen höre, irgendwie Mädchen ein bisschen tiefen Ausschnitt anhaben oder sonstiges und dann kriegen sie eine bessere Note. Schon alleine, dass das klar ist den ganzen Leuten, und das wissen ja auch oft die Leute schon im Kollegium, da fängt ja schon der Machtmissbrauch an und das strukturelle Problem, dass es niemand anspricht. Also ich weiß nicht, wie das bei dir in der Schule war. Wurde da irgendwie darüber gesprochen?
Naja, nur unter den Schülern.
Problematisch. Und dann ist natürlich so eine Sache, ja, wo fängt Machtmissbrauch an? Das ist halt auch die Frage, die mich umgetrieben hat, warum ich auch dieses Buch dann geschrieben habe. Das kann man halt so genau per Definition nicht sagen, weil es halt auch sehr individuell ist für jede Person, wo fängt meine persönliche Grenze an? Wie viel kann ich ertragen? Manche finden es nicht schlimm, irgendwie, wenn jemand, der irgendwie auf den Hintern greift oder sonstiges, tatsächlich, auch wenn es so übergriffig wird, weil die halt so irgendwie über diese Sache stehen. Manche sind halt ganz sensibel oder haben andere Wertvorstellungen und für die geht es halt gar nicht klar. Das ist nicht so klar zu benennen, aber wenn es halt in einem Feld ist wie der Schule, wo Schutzbefohlene sind, ist halt, also geht das natürlich gar nicht. Das, was gerade als Beispiel sozusagen genannt habe. Und da fängt es, glaube ich, schon da an, wenn du merkst, dein Bauchgefühl springt irgendwie an und was fühlt sich komisch an. Das ist ja schon irgendwie eigentlich ein Indiz dafür, dass etwas nicht stimmt. Und die Faktenlage ist halt...
Wie du sagst, das ist eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung, ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, wir hatten auch einen Lehrer, der war einfach grundsätzlich unfassbar charmant. So von der Art her war das einfach so ein charmanter Mensch. Und ich werde auch nie vergessen, aber das ist jetzt zum Beispiel auch was, wo ich mir jetzt niemals Gedanken drüber gemacht hätte. Aber da haben wir dann mal so ein Selbstporträt von uns gezeichnet mit dem Spiegel. Und Da hat er dann zum Beispiel auch gesagt, na, wenn ich das Bild von Christina sehe, dann sehe ich nur diese perfekten Augenbrauen. Und dann habe ich mir gedacht so, okay, ja, schön. Meine Augenbrauen, die zupfe ich regelmäßig, aber ich habe jetzt nicht irgendwie dabei irgendwas gedacht, ne? Aber das hätte jetzt auf jemanden, der vielleicht auch ein bisschen anfälliger dafür ist oder keine Ahnung, auch einen ganz anderen Effekt haben können, ne? Also mir war das in dem Zusammenhang nicht wichtig und ich wusste halt einfach, das ist ein charmanter Typ und der verteilt gerne Komplimente, natürlich auch für die Kunstarbeit, die man da im Prinzip leistet. Aber das wäre jetzt zum Beispiel ein Fall, oder was würdest du jetzt sagen, wäre das was, wo man schon ja hellhörig werden könnte, oder ist sowas zum Beispiel noch im Rahmen? Weil es ist ja auch ganz wichtig für Schüler, die jetzt vielleicht auch hier zuhören und Schülerinnen, das einzuordnen. Was ist denn so eine Grenzüberschreitung und so ein Machtmissbrauch?
Ja. Also das ist natürlich noch eher jetzt so ein harmloseres Beispiel, sage ich mal, wie du es jetzt bringst. Aber ich glaube, es geht darum, ob sich sowas vielleicht auch wiederholt, ob andere davon Bescheid wissen oder ob die auch schon irgendwelche so Kommentare gedrückt bekommen haben. Und wenn ja, dann, also ich finde immer, dieser Austausch ist halt so wichtig. Das habe ich auch gemerkt, dass wenn sich SchülerInnen halt zusammentun, dass sich da halt viel mehr bewegen kann, dass man sich auch viel besser austauschen kann. Ist dir das auch passiert? Wiederholt sich das? Ist dahinter ein Muster? Also ich glaube, es geht halt darum, erstmal jetzt irgendwie so zu sammeln, was schon passiert ist, ob was passiert ist, und ansonsten halt einfach mal so beobachten. Aber ich erinnere mich auch an ein Beispiel, das nicht im Buch gelandet. Das hat mir eine ehemalige Lehrerin erzählt, die damals selbst Schülerin war. Da hat der Lehrer war auch engagiert und war irgendwie so Hobbyfotograf und hat immer wieder auch so Bilder für die SchülerInnen gemacht, für ihre Lebensläufe und für die ganzen Bewerbungen danach. Und die hat die dann auch immer einzeln in irgendwelche Räume gesetzt und hat dann gesagt, ja, sie sollen halt irgendwie ihr Dekolleté aufknüpfen und dass man irgendwie den BH sieht und so, weil das würde dann alles irgendwie viel besser aussehen. Und die eine hat das überhaupt nicht gestört und hat das einfach so gemacht. Und die andere hat sich ganz unwohl gefühlt, weil ich möchte das nicht und sie ist ja auch irgendwie alleine und so. Und der hat trotzdem gesagt, ja, jetzt mach das. Und er hat zweimal nicht ihr Nein akzeptiert und dann hat sie sich irgendwann auch nicht mehr gefreut, weil sie dachte, ja gut, okay, ich meine, er ist der Lehrer. Ihr wird es schon wissen, so. Und das ist so ein klassisches Beispiel irgendwie. Also die eine sagt, es ist okay, und die andere merkt, es ist gar nicht okay.
Mhm. Absolut. Du hast jetzt Geschichten sammeln angesprochen. Hast du denn im Nachhinein auch herausgefunden, ob dein damaliger Lehrer tatsächlich auch anderen Schülerinnen so gegenübergetreten ist? Oder ist das immer noch ein Rätsel?
Leider immer noch ein Rätsel, ja. Nee, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er immer wieder auch anderen SchülerInnen längere E-Mails geschrieben hat. Aber ich weiß nicht, ob die einfach nicht so richtig drauf eingegangen sind oder ob ich ja sozusagen die Auserwählte war. Das kann ich bis heute nicht sagen. Wenn ich nicht drauf eingegangen wäre, auf seine E-Mails, hätte er sich vielleicht jemand anderen gesucht. Aber das weiß ich nicht. Das sind alles nur Spekulationen.
Und damals kam dir ja auch nicht in den Sinn, das in irgendeiner Weise an den Lehrkörper zu melden, oder?
Nicht wirklich. Also weil ich ja immer dieses Gefühl hatte, dass ich ja selbst mitmache so und dass ich auch noch nicht so das Bewusstsein dafür hatte, dass das irgendwie so richtig falsch ist. Und irgendwie hat es mir auch so ein bisschen Spaß gemacht, muss ich ja auch zugeben. Weil es ist natürlich ein gutes Gefühl, wenn sich ein älterer Mann irgendwie für einen interessiert so. Aber nee, habe ich leider nicht gemacht. Aber ich wusste, dass im Lehrerzimmer darüber Witze gemacht werden und dass er es so dargestellt hat, als wäre ich diejenige, die halt so auf ihn stehen würde und nicht umgekehrt. Und das hat mich schon sehr geärgert.
Jetzt abgesehen von deiner Geschichte, gibt es denn aus dem Buch eine Geschichte, die dich besonders berührt hat? Also abgesehen davon, dass natürlich alle hörens- und lesenswert sind?
Aha. Also es gibt einen Fall von einer Frau, die ist jetzt Mitte 40 und die ist damals in der Schule gewesen, da war sie so 14 oder so. Und ihr Lehrer hat sich dann halt auch an sie herangemacht, immer wieder. Und das war auch der erste Kuss, den sie überhaupt erlebt hat mit ihm. Und hat sie dann immer wieder links liegen lassen und hat das Ganze irgendwie so angefangen. Und das ging mehrere Jahre, es ging eigentlich so lange, bis sie, ich glaube, Mitte 30 war. Und sie war immer die Affäre und die Geliebte und er hat sie immer so schlecht behandelt. Und sie ist nicht von ihm losgekommen. Und ich habe mich auch gefragt und habe auch mit Therapeutin darüber gesprochen, wie konnte das denn so lange funktionieren, weil sie ist ja dann auch erwachsen einfach gewesen, nicht mehr in diesem Schulkontext. Und die Therapeutin hat mir halt gesagt, dass das halt vermutlich am Elternhaus auch ein bisschen liegt. Und sie hat einen Migrationshintergrund und der Vater hat ihr immer gesagt, ja, bitte fall nicht auf. So, das war halt die erste Sache, die sie halt schon so ein bisschen gegeben bekommen hat, ob ich darf nicht auffallen, ich darf jetzt nicht aus der Reihe fallen. Und dann hatte sie noch nicht so ein gutes Verhältnis auch zu einem Elternteil. Und ich glaube, das hat das irgendwie nochmal erschwert, weil in meiner Recherche habe ich auch bemerkt, dass wenn man halt ein schlechtes Elternverhältnis hat, dass es halt natürlich nochmal befeuert, dass man überhaupt in so einen Machtmissbrauch halt geraten kann.
Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch mit eine Frage gewesen, ne? Was denn so Faktoren sind oder ob sich vielleicht Lehrer auch bewusst dann Schüler aussuchen, die eventuell da ein bisschen leichter zu knacken sind, um es jetzt mal ganz salopp zu sagen. Was meinst du?
Ja, ich glaube, wenn es jemand bewusst macht, hat er ein Radar dafür. Wer ist vulnerabel? Über welche Grenzen kann ich gehen? Das kriegt man ja schon relativ schnell raus. Und ich glaube, dass das schon sehr, sehr bewusst einfach funktioniert, wie sowas anfängt.
Ich meine, du hast ja jetzt auch mit keinem Lehrkörper darüber gesprochen und es gibt bestimmt auch eine ziemlich hohe Dunkelziffer, aber gibt es auch Zahlen zu solchen Fällen? Also weißt du, wie oft sowas vorkommt, jetzt offiziell registriert? Gibt es da irgendwelche Zahlen?
Also es ist ganz, ganz schwierig. Ich habe natürlich auch versucht, Statistiken herauszufinden und bin an Bildungsstellen herangetreten. Es war ganz schwer, da Zahlen zu bekommen, weil alle gesagt haben, nein, also bei uns passiert das nicht. Und je kleiner das Bundesland, desto unwahrscheinlicher natürlich. Und auf dem Dorf kennt es ja eh jeder. Das war schon mal ein bisschen schwierig. Und dann auch überhaupt wo fängt Machtmissbrauch an, wie ist das definiert, das ist auch ganz schwierig. Deswegen gibt es halt auch nicht so richtige Statistiken dazu. Ich habe dann welche gesammelt pro Bundesland, habe halt so ein paar Antworten bekommen, aber das ist halt ganz, ganz minimal wahrscheinlich davon. Ich glaube, dass die Dunkelziffer extrem hoch ist. Und mir hat auch ein Professor gesagt, der sich sehr damit beschäftigt und der auch Psychiater ist, dass sie versucht haben, Zahlen zu bekommen, dass sie auch Studien versucht haben zu veröffentlichen und Gelder dazu zu bekommen. Und die sind aber bei der Politik gescheitert, dass sie gesagt haben, ja, das Thema ist nicht relevant genug, weil das sind alles Einzelfälle so. Und das ist halt total hinderlich natürlich, um Zahlen überhaupt auch zukünftig zu generieren, wenn gesagt wird, dass es kein Thema ist und dass es weiterhin tabuisiert wird und das passiert nicht, weil was nicht sein darf, das eben auch nicht.
Deswegen sprechen wir jetzt hier drüber, damit es kein Tabu mehr bleibt und damit auch einfach mehr darüber informiert wird. Also ich meine, man will ja grundsätzlich nicht vom Schlimmsten ausgehen. Und es gibt 100 pro auch viele, viele Schulen, wo solche Fälle einfach nicht vorkommen. Aber es ist ja schon, oder es löst, finde ich, in Eltern so ein gewisses Grundunbehagen aus, zu wissen, sowas kann passieren und man will ja nicht, dass das eigene Kind in so eine Situation gerät. Aber meine Frage an dich wäre jetzt, kann man Kinder in irgendeiner Weise vorbereiten, ohne die jetzt irgendwie zu verängstigen? Weil man will ja auch nicht, dass die irgendwie sich denken, oh Gott, was passiert jetzt hier mit meinen Lehrkörpern? Hast du da eine Idee, wie man mit den Kindern vielleicht vorab vor der Schule auch ins Gespräch gehen kann? So, weiß ich nicht, wenn dir irgendwas komisch vorkommt, dann darfst du mir das jederzeit sagen oder keine Ahnung.
Ja.
Was wäre da so deine Empfehlung?
Also immer ganz transparent sein. Und ich habe auch gelesen, dass es eigentlich schon damit anfängt, wie überhaupt über Sexualität gesprochen wird. Das ist ja auch ein großes Tabu irgendwie bei uns im deutschsprachigen Raum oder auch generell einfach. Und je schneller und häufiger man sozusagen über Sexualität spricht und das enttabuisiert und das etwas Normales einfach darstellt, desto besser ist es einfach für die Entwicklung des Kindes und desto besser ist es auch, selbst Grenzen setzen zu können, wenn man weiß, wie alles funktioniert. Das ist so der erste Teil. Und ebenso wie du es auch gesagt hast, also einfach darüber sprechen, auch über die Lehrkräfte zu sprechen, nicht immer nur über die Noten, sondern auch, wie die sich verhalten oder sonstiges. Und ja, dem Kind einfach auch Raum zu geben und halt immer so einen Vertrauenszuschuss zuzusichern. Also weil viele kriegen ja dann die Frage gestellt, ja, warum hast du denn nicht schon früher was gesagt, wenn irgendwie dann überhaupt was passiert ist? Und es suggeriert halt sofort eine Mitschuld und dann zieht man sich halt automatisch zurück, statt wenn jemand offen ist und sich bedankt, dass jetzt dieser Mut aufgekommen ist, sich dir als Elternteil anzuvertrauen. Das macht ja gleich ein anderes Gesprächssetting. Also ich glaube, generell halt einfach Vertrauen von vornherein irgendwie zu fördern und nichts unter den Teppich zu kehren, sondern einfach alles irgendwie anzusprechen.
Ja, und auch ernst zu nehmen, ne? Wenn jetzt ein Schüler, eine Schülerin betroffen ist und in der Situation ist, dass eben etwas Unangemessenes in ihren Augen vorgefallen ist, was können die in dem Fall tun? Was wäre deine Empfehlung? Wie sollte man idealerweise vorgehen? Weil man sollte ja nicht so wie du das mit keinem besprechen und dann 10 Jahre später sagen, ja, jetzt erzähle ich meine Geschichte. Idealerweise kommt man ja dann schon früher irgendwo hin und meldet das, weil das ist ja einfach auch wichtig, dass eben sowas oder solchen Geschichten auch Einhalt geboten wird, oder?
Voll, auf jeden Fall. Also es kommt darauf an, ob die Schülerin oder der Schüler das irgendwie alleine machen möchte. Der erste Schritt könnte sein, halt zu den Eltern zu gehen, das gemeinsam zu protokollieren und dann gemeinsam zur Direktion zu gehen. Die haben eigentlich Schutzkonzepte, sogenannte. Das heißt, die haben so Handlungsschritte schon vorformuliert, was passiert, wenn so ein Fall eintritt. Und dann ist es eigentlich nicht mehr die Aufgabe von der Schülerin, da weiteren Schritte zu gehen, sondern dann tatsächlich das an die Schuldirektion abzugeben. Und wenn man aber noch nicht genau weiß, wie man da irgendwie vorgehen soll oder sich nicht traut irgendwie, kann man auch zum Beispiel die Nummer gegen Kummer oder irgendwelche anderen Beratungsstellen kontaktieren. Die können einem da auch nochmal gut einfach zureden und bestätigen, dass das tatsächlich schwierig ist und was da die nächsten Schritte sein können. Ja, so würde ich, glaube ich, vorgehen. Also je nachdem, wie man als Kind eben drauf ist.
Hast du auch von Fällen gehört, wo dann die Schulleitung zum Beispiel das so ein bisschen abgetan hat? Also wo das dann nicht so ernst genommen wurde? Oder ist dir das nicht untergekommen?
Also ich habe es ein bisschen anders gehört. Und zwar, dass sich Schülerinnen nicht getraut haben, zum Direktor zu gehen, weil der selbst ein Mann war. Und die auch schon von ihm komische Kommentare gehört haben, also irgendwie, dass sie gut aussieht oder sonstiges, dass man sich da halt nicht so das Gefühl hatte, sich anvertrauen zu können. Das war einerseits ein Problem und es gab einen Fall, der ist auch in dem Buch drin, da versucht eine Lehrerin eben gegen einen Hausmeister anzugehen, der immer wieder ja nicht gut mit Grundschülern umgeht und viel zu viel Nähe aufbaut. Und da wurde ja auch nicht richtig geglaubt, weil Hausmeister und Schuldirektion waren gut befreundet und sie hat jegliche Informationen und Beweise versucht zusammenzutragen und trotzdem ist sie da immer gegen Windmühlen gelaufen. Also das kann halt auch vorkommen. Oh, bisschen schwierig.
In so einem Fall, was ist da dann passiert, beziehungsweise was wurde da dann unternommen?
Die Lehrerin ist in Burnout gefallen und dann von der Schule gegangen. Aber ja, der Fall ist leider nicht so gut ausgegangen, sage ich mal. Der Hausmeister ist dann an eine andere Schule gekommen und dann 1-2 Jahre später hat die Lehrerin dann mitbekommen, dass er wieder an der anderen Schule irgendwie wieder war und ist halt trotzdem auch noch weiterhin mit jüngeren Schülern in Kontakt gewesen. Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn so eine Mauer aufgebaut ist, die Täter schützt, wird es echt schwierig. Weil was soll man machen? Weil das Bildungssystem ist so schwierig aufgebaut. Dann versucht man ans Bildungsministerium zu gehen. Die sind aber dann dafür vielleicht nicht zuständig. Dann wird man an eine andere Stelle verwiesen. So war das bei mir auch, als ich versucht habe, irgendwelche Zahlen rauszubekommen. Keiner fühlt sich verantwortlich in der Position. Es gibt keine klaren Möglichkeiten, Strukturen. Es gelten für Grundschulen andere Bestimmungen als für Gymnasien und so weiter. Es ist halt ganz, ganz kompliziert und wird extrem erschwert. Und mir eine Therapeutin meint, dass da eigentlich auch schon halt der Machtmissbrauch anfängt, man gar nicht weiß, wie man herantreten soll an so eine Situation.
Ja, und sich dann, wenn man in der größten Not ist, sich an die Polizei zu wenden, ist das auch eine, es muss doch eine Option sein.
Ja, also die Polizei macht halt oft erst was, wenn es halt eben körperlich ist oder wenn die Kinder sozusagen dann auch noch unter 14 sind. Das hat ja dann auch was damit zu tun, ja, wie die Gesetzeslage da aufgebaut ist, das ist auch juristisch ganz schwierig. Und die meisten Fälle waren ja so, dass die Schülerinnen irgendwie gerade so 18 waren und irgendwie auch ein bisschen mitgemacht haben, also mitgemacht haben in Anführungszeichen, dass sie halt manipuliert wurden. Das ist ja sozusagen ein Mitmachen. Und dann wird es halt extrem schwierig, den Lehrer dann später noch dran zu kriegen. Und deswegen sind, glaube ich, auch so viele dann frustriert gewesen und gesagt, nee, sie wollen jetzt nicht in einen wochenmonatelangen Prozess verwickelt werden, weil du musst ja auch bewusst sein als Schülerin, du musst es immer wieder erzählen, die wird vielleicht nicht geglaubt, die werden komische Fragen gestellt, man weiß nicht, wie es ausgeht. Also das ist natürlich was, was viele abschreckt.
Was wäre denn jetzt zum Abschluss dieser Folge, wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende angekommen, was wären deine abschließenden Worte, deine Empfehlung an Betroffene oder wenn jemand in einer ähnlichen Situation steckt wie du damals?
Ich habe mich das auch oft gefragt, wann ich aus heutiger Perspektive mir einen Rat geben könnte. Und ich glaube, es wäre einfach, dass ich mit jemand Erwachsenem gesprochen hätte, dass ich zu irgendeiner Lehrerin gegangen wäre oder zu einer Tante, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich kann mit meiner Mutter nicht sprechen, zu irgendjemandem, wo ich das Gefühl habe, diese Person, die glaubt mir. Um mir da irgendwie mal so eine Perspektive einzuholen, ob ich da irgendwas machen soll oder so. Also auf jeden Fall aufs Bauchgefühl hören und das nicht wegdrücken.
Und sich auch nicht schämen, mit jemandem drüber zu sprechen.
Ja, genau.
Das ist doch ein schöner Abschluss. Britta, vielen, vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Ich finde es immer wieder super spannend, auch wenn, sag ich mal, kontroversere Themen hier im Podcast besprochen werden können, weil die müssen einfach auch eine ja, Fläche bekommen und Gehör finden. Von dem her danke, dass du da warst und dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend.
Ja, gleichfalls, danke.
Mach's gut, tschüss.
Ciao.
Eure Geschichten machen unseren Podcast aus und wir sind euch sehr dankbar, wenn ihr den Mut habt, sie mit uns zu teilen und somit auch andere Eltern aus der Community aufzuklären. Wir gestalten unseren Podcast mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!